SRF 3.
Eine Waffenruhe in der Ostukraine. Wir fragen, was es mit dieser Einigung auf sich hat. Wie rassistisch sind die Schweizer Bewohner? Dieser Frage ging eine Studie nach, die Antwort darauf in dieser Sendung. Und dann interessiert uns die Credit Suisse, die ihren Aktionären Dividenden auszahlt, dafür ihren Mitarbeitern aber weniger Lohn. Das Wetter heute sehr und morgen immerhin noch oft sonnig bei 2 bis 9 Grad. Info 3 heute mit Angelique Welchli. Nun also doch noch. In der Ostukraine gilt ab Sonntag ein Waffenstillstand. Zudem wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, mit der eine umfassende politische Lösung für den Konflikt erreicht werden soll. Das ist das Resultat der Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland, Frankreich und Deutschland in Minsk. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Nach 17 Stunden Verhandlungen verabschiedeten die Präsidenten Poroschenko, Putin, Hollande und Kanzlerin Merkel ein Rahmenabkommen. Dies sei kein Durchbruch zu einer Friedenslösung, so die Verhandlungsteilnehmer, aber eine Chance, vom Krieg wegzukommen. Einig ist man sich über einen Waffenstillstand ab Sonntag und den Rückzug der schweren Waffen von der Front 48 Stunden später. Im Abschlussdokument wird auch die staatliche Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine garantiert. Im Detail noch nicht bekannt ist der genaue Verlauf der Demarkationslinie zwischen der ukrainischen Armee und den Rebellen im Osten und wer die Kontrolle der geplanten Sicherheitszone übernimmt. Nach Angaben der Verhandler haben auch die ostukrainischen Separatisten die geschlossenen Vereinbarungen unterschrieben. Darin gibt es klare zeitliche Vorgaben für Wahlen, Gefangenenaustausch oder für die notwendigen weiteren Verhandlungen. Die Ukraine, Russland, Frankreich und Deutschland einigten sich auch auf ein Kontrollgremium, das die Einhaltung der Verpflichtungen überwachen soll.
Joe Schelbert, ich habe unseren Korrespondenten Peter Gisling in Moskau vor der Sendung gefragt, wie gut die Nachricht von der Einigung in Minsk wirklich ist.
Man muss sagen, man hat eigentlich bloß beschlossen, das Protokoll vom September des vergangenen Jahres umzusetzen. Und damals auch haben die Separatisten das unterzeichnet, damals auch haben die Ukrainer das unterzeichnet. Und ich denke, man muss jetzt wirklich vorsichtig sein. Es bleiben auch noch rund 3 Tage bis zu dieser Waffenruhe. Man kann gewissermaßen während dieser Zeit natürlich noch eine Gebietsbereinigung durchgeführt werden. Ich denke, es könnte bis zum Wochenende heftigste Kämpfe geben um die ukrainische Hafenstadt Mariupol oder auch in diesem sogenannten Kessel von Debaltseve. Das ist eine Stadt mit einer wichtigen Infrastrukturbedeutung für die beiden separatisten Städte Lugansk und Donetsk.
Und wie stehen Ihrer Meinung nach die Chancen, dass diese Waffenruhe nun tatsächlich dann eingehalten wird?
Ich denke, es wird wahrscheinlich schon zu einer ersten Waffenruhe kommen. Man kann nur hoffen, aber es gibt keine Garantie im Moment, dass wirklich Ruhe einkehren wird. Es ist auch damit zu rechnen, dass beispielsweise gewisse Kreise in Kiew, in der ukrainischen Hauptstadt, nicht vollumfänglich zufrieden sind mit dem heute Erreichten und dass es auch in der Ukraine innenpolitischen Streit geben dürfte, ebenso wie in Kreisen der von Russland unterstützten Separatisten.
Wir sprechen ja auch von einer eigentlich kurzfristigen Lösung. Wie wird es weitergehen in diesem Konflikt?
Ich denke, man wird sich wieder treffen müssen. Und wenn das gut läuft, wird man sich dort beispielsweise auch einigen müssen über die Grenzkontrollen, die die Ukraine wieder durchführen möchte, um den Grenzverkehr eben beobachten zu können im Osten des Landes zwischen Russland und der Ukraine. Man wird sich über Statusfragen einigen müssen und hier ist man sich nicht einig. Beispielsweise Russlands Präsident Putin, der ist der Meinung, dass diese beiden Separatistengebiete eben möglichst autonom verwaltet werden sollen, allerdings innerhalb der Ukraine. Und die Ukraine ihrerseits ist der Meinung, dass man diesen Gebieten bloß eine beschränkte Autonomie zubilligen soll und dass sich diese beiden Separatistengebiete innerhalb des ukrainischen Staatsverbandes eben bewegen müssen.
Besten Dank, Peter Gisling in Moskau. Und wir bleiben noch in der Ukraine, jetzt in den Nachrichten mit Bettina Studer.
Der Internationale Währungsfonds IWF hat beschlossen, dass die Ukraine erneut finanzielle Unterstützung erhalten soll. IWF-Chefin Christine Lagarde sagte, man habe sich auf ein Hilfspaket von 17,5 Milliarden Dollar geeinigt. Die Ukraine habe im Gegenzug, Zitat, ehrgeizigen und harten Reformen zugestimmt. Der Bundesrat will untersuchen, wie viele Steuern in der Schweiz hinterzogen werden. Er geht davon aus, dass dem Bund durch Steuerhinterziehung beträchtliche Summen entgehen. Um wie viel Geld es tatsächlich geht, ist aber nicht bekannt. In einer Antwort auf einen Vorstoß aus der SP schreibt der Bundesrat, er sei auch bereit zu prüfen, was gegen die Steuerhinterziehung in der Schweiz unternommen werden könne. Die schweizerische Unfallversicherung SUVA hat einem Mann, der sich beim Sprung mit einem Fahrrad das Handgelenk gebrochen hatte, die Taggelder zu Recht um die Hälfte reduziert. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht. Es argumentiert, der Versicherte sei beim sogenannten Dirtbiken ein Risiko eingegangen, das sich nicht auf ein vernünftiges Maß reduzieren lasse. Damit fällt das Dirtbiken, bei dem akrobatische Sprünge gemacht werden, in die gleiche Kategorie wie etwa Motorradrennen, Boxwettkämpfe oder Basejumping. Die Angestellten des Schaffhauser Industriekonzerns Georg Fischer müssen ab sofort wöchentlich 4 Stunden länger arbeiten, bei gleichbleibendem Lohn. Grund für die Massnahme sei die Aufwertung des Schweizer Frankens, teilt der Konzern mit. Die Arbeitszeitverlängerung gilt vorerst für alle Schweizer Standorte bis Ende Jahr. Sie sei zusammen mit den Personalvertretungen beschlossen worden, schreibt Georg Fischer. In Deutschland streiken die Piloten der Lufthansa-Tochter Germanwings. Insgesamt würden heute 160 von 430 Flügen annulliert, sagt ein Unternehmenssprecher. Die Piloten wehren sich seit Monaten gegen Sparpläne. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.576 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu einem Franken 0,542 gehandelt, der Dollar zu 92,96 €. Das Wetter. Heute ist es beidseits der Alpen sehr sonnig und auch morgen Freitag scheint trotz vorüberziehenden Wolkenfeldern oft die Sonne. Im Mittelland liegt heute und morgen zunächst gebietsweise Nebel, der sich allmählich auflöst. Im Südtessin ziehen morgen immer mehr Hochnebelfelder auf. Die Temperatur im Norden mit Nebel rund 2, sonst bis 8 Grad, im Süden rund 9 Grad.
Info 3 Mittag.
Die einen müssen sparen, damit die anderen mehr erhalten. So kann man salopp zusammenfassen, was die Credit Suisse heute bekannt gegeben hat. Die Großbank hat im letzten Jahr über 2 Milliarden Franken Gewinn erzielt und zahlt deshalb ihren Aktionären eine stattliche Dividende. Dafür kürzt die Bank ihren Mitarbeitern den Lohn. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Wer bekommt wie viel vom erwirtschafteten Konzerngewinn? Diese Frage muss sich jede Firmenführung jedes Jahr von Neuem stellen. Was die Credit Suisse betrifft, scheint es dieses Mal vor allem den Aktionären gut zu gehen. Sie mussten bis heute zwar um ihre Dividende bangen. Grund war die Milliardenbuße, die die CS im letzten Mai bezahlen musste, um den Steuerstreit mit den US-Behörden beizulegen. Das hatte an den Kapitalreserven gezehrt. CS-Chef Brady Dugan setzte dann aber offenbar sehr viel daran, das entstandene Kapitalloch rechtzeitig wieder zu stopfen, um den Aktionären erneut eine Dividende von 70 Rappen pro Titel auszahlen zu können. Die Aktionäre mit einer ansprechenden Dividende zu belohnen, das sei eine Priorität für die Credit Suisse, betont Dugan.
I think that's something that is important to our shareholders and it's something that's a priority for us.
Angesprochen auf die Angestellten, betont der 55-jährige Amerikaner, die CS versuche stets, die Balance zu finden zwischen Aktionären und Angestellten.
Obviously, we're trying always to get the balance right between returns to shareholders and returns to employees.
Diese Balance beinhaltet dieses Mal, dass bei den Löhnen gespart wird. Management und Verwaltungsrat verzichten auf einen Teil ihres Lohns. Und der Bonustopf für die gesamte Belegschaft wird um 9% verkleinert. Letzteres lässt sich mit dem Konzerngewinn erklären, der wegen der US-Buße im Vergleich zum Vorjahr im ähnlichen Umfang geschrumpft ist. Für die Belegschaft kommt aber hinzu, dass die Credit Suisse die Sparschraube anzieht. Wegen des starken Frankens prüft die Bank nämlich nun unter anderem, ob sie weitere Jobs aus der teuren Schweiz ins günstigere Ausland verlegen kann. Eine Nachricht, die ebenfalls primär die Investoren freuen dürfte. Die Aktie legt jedenfalls an der Börse heute kräftig zu.
Info 3 Mittag.
Wie stark verbreitet sind rassistische Einstellungen in der Schweiz? Dieser Frage sind Forscher des Forschungsinstituts GFS nachgegangen im Auftrag des Bundes. Zum ersten Mal wurden rassistische Einstellungen über mehrere Jahre hinweg erforscht. Das Ergebnis: Einwohnerinnen und Einwohner in der Schweiz haben zur überwiegenden Mehrheit keine rassistischen Einstellungen. Gaudenz Wacker.
Spielt es für Sie eine Rolle, welche Nationalität, Religion oder Hautfarbe Ihre Nachbarn haben oder welche Sprache Sie sprechen? Unter anderem mit dieser Frage maß das Forschungsinstitut GFS Bern rassistische Einstellungen in der Schweiz. Dreimal zwischen 2010 und 2014 bei insgesamt über 5'000 Personen. Das Ergebnis, so GFS-Geschäftsführer Claude Longchamp, sei:
Dass 90% der Bevölkerung in der Schweiz keine rassistischen Einstellungen zeigt, vielleicht ein bisschen Kritik übt, aber keine systematische Kritik übt und deshalb auch keine rassistische Einstellung zeigt. Faktisch haben wir mit leicht schwankenden Anteilen in den letzten 4 Jahren festgestellt, dass wir 10% haben mit rassistischen Einstellungen.
Gründe dafür gebe es unterschiedliche. Der wichtigste Anlass für rassistische Meinungen liege aber in der unmittelbaren Nachbarschaft.
Vor allem dann, wenn man mit Menschen zusammenwohnt, die verschiedener Konfession, verschiedener Hautfarbe, verschiedener Sprache sind, dann nimmt diese Problematisierung zu.
Eine Rolle spielten aber auch Kollegen anderer Nationalitäten am Arbeitsplatz oder eigene Erfahrungen, etwa Gewalt. Am stärksten verbreitet seien muslimfeindliche Einstellungen. Im Frühling 2010 maß das Forschungsinstitut GFS Bern 45%. Mit stereotypen Haltungen gegenüber Muslimen, etwa Stereotypen wie «Muslime unterdrückten Frauen generell, respektierten Menschenrechte nicht oder seien allgemein aggressiv». Die Zahl ging auf 19% im Frühling 2014 zurück. Longchamp erklärt den hohen Wert von 2010 mit der Minarett-Abstimmung wenige Monate zuvor. Das Klima gegenüber Muslimen sei zum Umfragezeitpunkt angeheizt gewesen. Der Bund, der die Studie in Auftrag gab, sieht die Untersuchung als eine Art Barometer. Das zeigt, wo sich Problemzonen im Zusammenleben zeigen, wo der Bund allenfalls Massnahmen ergreifen muss. Die aktuellen Ergebnisse geben keinen Grund zur Sorge, so der Leiter der Fachstelle für Rassismusbekämpfung des Bundes, Michele Galizia.
Wenn man auch jetzt sagen würde, okay, schauen wir die Werte, die einzelnen Werte an. Wir haben keine skandalös schlechten Werte in der Schweiz. Unsere Gesellschaft ist gesund und funktionsfähig.
Das Barometer misst aber weiter. Der Bund wird in Zukunft alle 2 Jahre erheben, ob und wo sich in der Schweiz rassistische Tendenzen zeigen.
Das war Info 3 am Mittag. Im Internet zu finden sind wir auf srf.ch/news. Die nächste Live-Sendung gibt es hier um 5. Heute im Studio Angelique Welchli.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.